Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, noch ein Hinweis von einem Podcast-Kollegen.
Hallo, ich bin Andreas Sator, ich bin Journalist bei der Standard und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit. Und ich weiß, dass diese Themen viele überfordern, mich auch immer wieder. Ich habe aber keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung, aber auch nicht darauf, dass wir unseren Enkelkindern die Zukunft verbauen. Deshalb starte ich einen neuen Podcast und der heißt Sonne und Stahl. In Sonne und Stahl suche ich mit schlauen, engagierten Menschen pragmatische Lösungen. Der Podcast ist für alle, die in der Klimakrise Teil der Lösung sein möchten. Die erste Staffel von Sonne und Stahl erscheint ab jetzt wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren.
Fahrradfahren boomt, nicht zuletzt wegen der gestiegenen Energiepreise. Neben den klassischen Fahrrädern haben vor allem E-Bikes ein großes Wachstum hingelegt. 220.000 E-Bikes sind im Vorjahr verkauft worden. Das ist schon fast jedes zweite Rad gewesen. Mit den Verkäufen steigen allerdings auch die Unfallzahlen. 9.600 E-Biker sind im Vorjahr im Krankenhaus gelandet. 22 sind gestorben. Wie gefährdet sind also E-Bike-Fahrer? Geht es nach dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, hätte man viele Unfälle verhindern oder zumindest mildern können. Wie genau? Das wird uns heute Klaus Robacek lernen. Er ist Bereichsleiter für Verkehrssicherheit beim Kuratorium für Verkehrssicherheit. Mein Name ist Elias Sandmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die warme Jahreszeit bewegt viele, wieder auf das Fahrrad zu steigen. Sei es, um umweltfreundlich in die Arbeit zu kommen, eine Ausfahrt mit dem Rennrad zu machen oder eine schöne Strecke durch den Wald zu radeln. Vor allem ältere Menschen entdecken das E-Bike. Immer mehr haben Lust am Radeln. Doch genau diese Räder sind nicht immer so leicht zu handhaben. Die Technik kann einen schon mal schnell überfordern. Anderen wiederum kann es nicht schnell genug gehen und sie tunen ihre E-Bikes. Bei den Bremsen allerdings kann man dann sehr schnell an seine Grenzen kommen. Denn E-Bikes sind schwerer als normale Fahrräder und haben ganz andere Bremswege und ein anderes Bremsverhalten. Braucht man also eigene Kurse, um das Fahrradfahren mit einem E-Bike zu erlernen und könnte vielleicht eine Helmpflicht helfen? Dazu begrüße ich jetzt den Bereichsleiter für Verkehrssicherheit beim Kuratorium für Verkehrssicherheit, Klaus Robacek. Herr Robacek, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Robacek, die Unfallzahlen mit E-Bikes steigen, aber ist das ja nicht nur logisch, weil ja auch die Zahl der Besitzer von E-Bikes rasant steigt?
Ja, es ist so natürlich, dass die Anzahl an Zulassungen natürlich steigt. Es gibt immer mehr, die ein E-Bike kaufen. In meinem letzten Jahr alleine fast jedes zweite Fahrrad war eins mit Elektromotor. Mhm. Aber die Unfallzahlen steigen noch etwas stärker. Allein in den letzten 4 Jahren gab es einen Zuwachs von 153% bei verunglückten E-Bike-Lenker und Lenkerinnen.
Das heißt, das ist im Vergleich zu den normalen Fahrradfahrern doch um einiges höher. Kann man vielleicht auch sagen, wo denn die E-Bike-Fahrer verunfallen? Ist das eher im Straßenverkehr oder eher in der Freizeit? Gibt es da dazu Daten?
Ja, einerseits verunglücken sie im Straßenverkehr, andererseits natürlich auch im Freizeitverkehr. Man denkt nur an das E-Mountainbiken. Ja. Mhm. Aber es war so, dass im letzten Jahr, also im Jahr 2021, 9.600 E-Bikerinnen so schwer verletzt wurden, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Und wenn man die getöteten E-Biker der letzten Jahre hernimmt, so waren 48% aller verunglückten Radfahrer mit dem E-Bike unterwegs.
Das ist also wirklich eine sehr hohe Zahl. Was sind denn so die Faktoren, dass mehr E-Bike-Fahrer verunfallen? Kann man das an 2, 3 Punkten vielleicht festmachen?
Also ein Punkt ist einmal, der vor allem die Verletzungsschwere betrifft. Ja, immerhin 2/3 aller getöteten Radfahrer mit dem E-Bike waren älter als 65 Jahre. Mhm. Also es hat einmal zu tun damit, dass eher ältere Personen auch das E-Bike natürlich verwenden und dann natürlich auch ein erhöhtes Risiko aufweisen. Vor allem natürlich, weil sie mit dem höheren Tempo oft nicht zurechtkommen und vor allem, dass das E-Bike viel schwerer ist als ein herkömmliches Fahrrad. Und dann gibt es noch andere Gründe, zum Beispiel, wie dass man bei Kurvenfahrten, beim Anfahrten, auf Steigungsstrecken, aber auch beim Beschleunigen und Abbremsen oft mit diesem E-Bike dann nicht zurechtkommt und das etwas überfordert wird. Nämlich ganz wichtig ist es setzt voraus, dass man ein größeres technisches Können haben muss als eigentlich mit dem herkömmlichen Fahrrad.
Das Kuratorium hat ja auch ausgeschickt, dass viele Unfälle mit dem E-Bike sogenannte Alleinunfälle sind, das heißt ohne eine fremde Beteiligung. Und Sie haben es auch schon angesprochen, da sind auch viele Pensionisten oder ältere Menschen betroffen, die vielleicht erst sozusagen durch das E-Bike wieder auf diese Mobilitätsform setzen, das Radfahren. Es ist die Frage, ob es hier nicht auch einen Kurs braucht, einen E-Bike-Kurs. Wird so etwas angeboten in Österreich, dass man einfach das technische Handling und überhaupt das Handling eines E-Bikes einfach sich nochmal zeigen lassen muss?
Ja, es ist ganz wichtig, dass man zuerst einmal üben muss im verkehrsfreien Raum, dass man natürlich die Betriebsanleitung dementsprechend durchliest und dass man vor allem dieses Starten einmal übt, damit man diese Schubkraft des Elektromotors merkt. Das gilt natürlich vor allem für Neueinsteiger, Wiedereinsteiger oder für ältere Personen. Und dann gibt es österreichweit, werden überall E-Bike-Kurse angeboten.
Ja. Ist es so, dass es hier vielleicht auch einen verpflichtenden Kurs geben sollte für E-Bike-Fahrer, etwa so wie für das Moped, vielleicht jetzt nicht ganz so ausführlich, aber trotzdem eine Verpflichtung, einen Kurs zu machen?
Ja, wir setzen vorerst einmal auf die freiwilligen E-Bike-Kurse. Was wir wirklich wollen, ist, dass eben die Menschen verstärkt sich mit diesem Fahrrad, mit diesem E-Bike auch auseinandersetzen. Und wo wir vor allem auch verstärkte Maßnahmen brauchen, sind rechtliche Maßnahmen, andererseits auch eine viel, viel bessere Infrastruktur. Mhm. Denn das ist sehr oft der Grund oder die Ursache dafür, dass es viele Unfälle mit dem Fahrrad, aber vor allem auch mit dem E-Bike gibt.
Mhm. Wie schnell werde ich eigentlich mit einem E-Bike?
Ja, also ein Elektrofahrrad, ein E-Bike oder Pedelec gilt mit einer Bauergeschwindigkeit bis zu 25 km/h. Mhm. Wenn ein E-Bike schneller ist, das es auch gibt, dann ist es ein S-Pedelec. Das geht dann bis 45 km/h. Aber ein S-Pedelec, das über 25 km/h geht, dann ist das ist gleichzusetzen einen Moped. Mhm. Ja, also man braucht einen Moped-Ausweis dafür, man muss einen Helm tragen und man darf keine Radfahranlagen benutzen. Das herkömmliche E-Bike bis 25 km/h Tretunterstützung ist sozusagen genau gleichgesetzt einem Fahrrad.
Mhm. Jetzt hört man aber immer wieder, dass diese Abriegelung, dass bei 25 km/h abgeregelt wird, relativ leicht zu umgehen ist. Sehen Sie das als ein Problem, dass man hier illegal das E-Bike sozusagen tunen kann?
Ja, hier ist es ganz gut, dass man das auch regelmäßig überprüft, auch von der Exekutive, aber dann ist es sozusagen natürlich dann einem Moped gleichzusetzen. Und das muss natürlich jedem auch bewusst sein, wenn es dann zu einem Unfall kommt, wenn es dann zu einer Aufhaltung kommt und zu einer, dann ist man dafür verantwortlich, dass es eben ein Moped gleichgestellt ist. Das heißt auch eine Nummerntafel und ähnliches.
Mhm. Zu der Nummerntafelfrage werde ich dann eh gern später noch kommen, aber zuerst nochmal gefragt, das eine ist das Anfahren, das andere ist das Bremsen. Inwiefern unterscheiden sich die Bremsen eines E-Bikes vielleicht von dem eines normalen Fahrrads?
Also wir haben umfangreiche Bremstests durchgeführt, ja, und haben vor allem festgestellt, ein E-Bike hätte einen sehr, sehr großen Vorteil, wenn man ABS verwendet beim E-Bike. Das ist möglich, da gibt es auch schon solche Fahrräder. Und dieses Antiblockiersystem verhindert sozusagen das Rutschen vor allem auf der nassen Fahrbahn und verhindert Überschläge, Bremsblockaden und hat einen sehr, sehr hohen Vorteil. Vom Bremsen her ist der Unterschied, außer dass man natürlich mehr Gewicht hat, ja, was vor allem für ältere Personen oft ein Problem ist. Sozusagen das Problem ist sicher mal das Anfahren, vor allem wo ältere Menschen oder Wiedereinsteiger einfach nicht gewohnt sind, dass man dann plötzlich so schnell wegfährt und dass man höhere Geschwindigkeiten auf Steigungsstrecken zu.
Ja, und beim Bergabfahren, wenn man da mal wirklich bremsen muss, dann kann es ja auch oft so sein, dass man doch schneller unterwegs ist, als man das sonst wäre. Sie haben ja schon angesprochen, die sogenannten Mountainbikes oder E-Mountainbikes. Sehen Sie hier auch eine Gefahr, dass hier die Bremsen vielleicht zu schwach dimensioniert sind oft?
Nein, also die Bremsen, da gibt es ja klare Richtwerte, wie die Bremsen funktionieren müssen und das halten eigentlich alle aus uns. Alle ein, diese Grenzwerte, ja, laut der Fahrradverordnung. Also da hier gibt es keine Probleme. Da ist es eher ein Problem und da muss man etwas abschweifen, was die Bremsen betrifft, und das sind die E-Scooter, ja, die ja meistens nur eine Bremse haben und die haben deutlich schlechtere Bremswege. Oft gar nicht, entsprechend gar nicht der Fahrradverordnung. Aber die E-Bikes haben gute Bremsen.
Jetzt sind ja die E-Bikes auch im Straßenverkehr unterwegs, wir haben es schon ein bisschen auch angesprochen. Ist man mit einem E-Bike im Straßenverkehr sicherer als mit einem normalen Rad? Vielleicht auch, wenn man eine höhere Geschwindigkeit fahren kann und deswegen mit dem Verkehr ein bisschen leichter mitfließen kann, anstatt dass man dauernd überholt wird. Sehen Sie da einen Unterschied zwischen einem normalen Fahrrad und einem E-Bike?
Also wir haben sozusagen ein Naturalistic Cycling Studie durchgeführt. Das heißt, wir haben 100 Personen fahren lassen, jeweils einen Monat mit einem herkömmlichen Fahrrad, einen Monat mit einem E-Bike und einen Monat mit einem S-Pedelec. Mhm. Ja. Und was wir hier festgestellt haben, dass vor allem jüngere Personen, ja, bis 60, 70 Jahre, ja, je nachdem, wie fit man ist, ja, keine wesentlichen Unterschiede gehabt haben zwischen dem normalen E-Bike und einem herkömmlichen Fahrrad. Mhm. Ja, gab es kaum Unterschiede, weil man auch sehr oft ohne Tretunterstützung über 25 km/h fährt. Der große Unterschied war vor allem einerseits bei den älteren Personen, die dann schon überfordert waren, weil sie natürlich mit dem E-Bike schneller unterwegs waren. Ja. Auf die anderen Verkehrsteilnehmern gab es vor allem Probleme mit den S-Pedelecs, die dann schneller als 25 km/h mhm. gehen. Die werden zum Beispiel von Fußgängern, die queren, total unterschätzt. Ja, da steht man als Fußgänger dort, will die Fahrbahn queren, sieht einen Radfahrer und rechnet dann gar nicht damit, dass der dann mit 30, 40, 45 km/h plötzlich daherkommt. Ja, also das ist sozusagen ein Problem. Aber grundsätzlich ist natürlich die Geschwindigkeit 25 km/h oder über 20 km/h mhm. natürlich auch optimal für eine gemischte Form des Radfahrens gemeinsam mit dem Autoverkehr, was natürlich hauptsächlich nur in Tempo-30-Zonen geht oder in Begegnungszonen, Wohnstraßen oder Ähnliches.
Genau, dafür ist das ja prädestiniert. Dennoch gibt es immer wieder auch Unfälle bzw. auch Radfahrer, die sich auch nicht an die Regeln halten. Und deswegen fordern manche Politiker ja schon länger eine Nummerntafel für Fahrräder, aber jetzt auch für E-Bikes. Ist das irgendwie praktikabel oder sagen Sie, das ist eher kontraproduktiv?
Ja, also die Nummerntafeln würde jetzt nicht unmittelbar sehen, dass das für die Verkehrssicherheit einen Sinn ergeben würde, jetzt vor allem einmal als Präventionsmaßnahme. Ich glaube, da gibt es andere Maßnahmen, die sicher wesentlicher sind. Ja? Nämlich einmal gescheite Infrastruktur zur Verfügung stellen und weitere andere Maßnahmen.
Sie haben es in Ihrer Aussendung zuletzt auch angesprochen, eine Helmpflicht für E-Bike-Fahrer oder dass E-Bike-Fahrer auf jeden Fall einen Helm verwenden sollten. Wie schaut das aus? Also ist für E-Bike-Fahrer eine Helmpflicht etwas, was das Kuratorium für Verkehrssicherheit fordert?
Ja, wir fordern sozusagen eine Helmpflicht für die E-Bike-Fahrenden, dass man es vor allem jetzt auch diskutiert darüber. Ja, das ist ja bisher nicht passiert. Und man darf nicht vergessen, dass E-Bike-Fahrer, die ohne Helm unterwegs sind, ein 11-mal höheres Risiko haben einer Schädel- und Gehirnverletzung wie E-Bike-Fahrer mit Helm. Und das würde immerhin bedeuten in Österreich, dass über 300 E-Biker im Jahr weniger verunglücken, dass sie dann im Krankenhaus landen mit einer Schädel- oder Gehirnverletzung. Und das ist, glaube ich, Argument genug für eine Helmpflicht.
Ich frage deswegen, weil das Gleiche man ja auch für Radfahrer sagen könnte. Also warum die Unterscheidung?
Man muss unterscheiden, weil die Kopfverletzungen, vor allem die Schädel- und Gehirnverletzungen, die ja sozusagen durch den Helm doch reduziert werden können oder sogar verhindert werden können, sind, wenn man mit dem E-Bike unterwegs ist, höher, deutlich höher, ja, als mit dem herkömmlichen Fahrrad. Und wenn man jetzt vergleicht, das herkömmliche Fahrrad, so ist auch so, dass Leute, die ohne Helm unterwegs sind, ein 2,5-mal höheres Risiko haben als Radfahrer, die mit Helm unterwegs sind. Aber eben beim E-Bike ist der Unterschied sogar das 11-mal höhere. Ja? Also hier wäre es unmittelbar notwendig. Und dann könnte man sich natürlich anschauen, wie weit es dann auf herkömmliche sinnvoll ist. Aber aufgrund dessen, dass es eben hauptsächlich bei E-Bike-Fahrern ist, vor allem diese Schädel- und Gehirnverletzungen, sollte man dort einmal anschauen. Wir hatten so einen Fall ja schon vor 8, 9 Jahren, wie es gegangen ist, darum, die Helmpflicht für Kinder bis zum 12. Lebensjahr einzuführen. Ja, genau. Auch dort war es so, dass damals fast jedes zweite Kind eine Kopfverletzung gehabt hat, ja, was bei den Erwachsenen geringer war.
Jetzt ist gerade eine Novelle der Straßenverkehrsordnung in der Begutachtungsphase. Darin einige Punkte, unter anderem ein neuer verpflichtender Sicherheitsabstand beim Überholen. Ist das eine Verbesserung für Radfahrer und E-Bike-Fahrer?
Ja, also wir haben schon lange gefordert, dass man im Ortsgebiet einen Überholabstand einhalten muss von 1,5 Metern und im Freiland von 2 Metern. Das ist eine sinnvolle Maßnahme, gibt es ja in sehr vielen Ländern schon, Europas, in Deutschland vor 2 Jahren eingeführt. Ja, das bringt sehr viel. Wo man hier noch diskutieren muss, ist, warum dann ausgenommen sind, wenn man mit dem Kfz dann langsamer fährt wie 30 km/h, weil dann wird es schwer, einen Radfahrer zu überholen. Also dieser Zusatzparagraf etwas schwieriger, aber grundsätzlich ist es eine gute Idee. Ja.
Eine viel diskutierte Idee ist auch das Rechtsabbiegen bei roten Ampeln für Radfahrer an ausgewählten Ampeln, muss man dazu sagen. Also das muss dann mit einem Kennzeichen markiert sein, mit einem Schild. Aber ist das eine gute Idee? Es wird ja in einigen Ländern auch schon so gehandhabt.
Ja, diese Maßnahme gibt es in einigen Ländern. Also man darf natürlich vergessen, jedes Land hat seine eigene Verkehrsjetztkultur. Ja, und deshalb ist es einfach notwendig, wenn man das jetzt einführt, dass es wirklich Einsatzkriterien festgelegt werden, wann an welcher Kreuzung dann wirklich auch das stattfinden darf. Das gibt es auch übrigens in den anderen Ländern, Einsatzkriterien dafür. Mhm. Und dann sollte man diese Kreuzungen, die ersten, dann einmal anschauen und wirklich evaluieren, ob es dann wirklich die Konflikte nicht ansteigen. Ja? Mhm. Also das muss man sich dann wirklich genau anschauen.
Das heißt, es ist vielleicht nicht jede Ampel, jede Kreuzung dafür geeignet?
Nein, es sind sehr viele Kreuzungen hier nicht geeignet. Ja, man darf auch nicht vergessen, es gibt ja noch Fußgänger, die dort noch unterwegs sind. Ja, also hier werden sollten Einsatzkriterien festgelegt werden. Und wenn diese Einsatzkriterien stehen, ja, dann sollte man einige Kreuzungen hernehmen, sollte das dort im Pilot durchführen und sollte man das dann evaluieren und dann schauen, ob diese Einsatzkriterien auch treffen. So wie es in anderen Ländern auch gibt, die Einsatzkriterien, auch solche für Österreich. Das benötigen wir unbedingt. Sonst sehen wir da sicher eine starke Zunahme an Unfällen.
Herr Robertsch, jetzt ist es so, dass durch die Energiepreise und auch die Benzin- und Dieselpreise es ja so ist, dass immer mehr Menschen vielleicht das Auto öfter stehen lassen wollen und auf das Rad umsteigen. Was würden denn Sie jetzt abschließend diesen Menschen raten, wo sie am besten sich beraten lassen können, welches Fahrrad oder welches E-Bike zu ihnen passt?
Ja, also hier würde ich zum Fahrzeughandel gehen. Ich glaube, die Betreuung ist dort sehr gut, welches Fahrrad am besten dazu passt.
Herr Robertsch, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Ja, und wir schauen jetzt noch, was sich sonst so getan hat. In der Ukraine konzentriert sich derzeit alles auf die Hafenstadt Mariupol und das dortige Stahlwerk. Russische Truppen haben nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes ihren Bodenangriff auf das Azov-Stahlwerk in Mariupol fortgesetzt und Russland nimmt dabei offenbar hohe Verluste in Kauf. Denn das Stahlwerk ist die letzte Bastion der Verteidiger von Mariupol. Doch wegen der traditionellen Siegesfeier am 9. Mai will Russland Mariupol ganz erobern. Präsident Wladimir Putin braucht für den Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland einen symbolischen Erfolg in der Ukraine, um innenpolitisch nicht noch weiter unter Druck zu geraten. Unterdessen stecken in der Ukraine nach Angaben der UNO knapp 25 Millionen Tonnen Getreide fest. Die Getreidemenge könnte eigentlich exportiert werden, kann das Land aber wegen fehlender Infrastruktur und der Blockade der Häfen nicht verlassen. Und in Österreich hat Bundeskanzler Karl Nehammer mit der Ankündigung, dass er staatsnahe Firmen, die überproportional von der Krise profitieren, gesetzlich abschöpfen möchte, für Aufregung gesorgt. Das hat die Anleger an der Börse geschockt, die Kurse sind nach unten gerasselt. Die Opposition gibt ihm aber durchaus recht. Grüne und die SPÖ unterstützen den Vorstoß. Kritik kommt dagegen von den Neos. Die Republik könne schon jetzt über die ÖBAG Eigentümerinteressen geltend machen und Dividenden ausschütten, anstatt mit Abschöpfungsfantasien den Kapitalmarkt zu schädigen, sagen die Pinken. Wie immer es da weitergeht, wir halten euch auf dem Laufenden. Das war's für heute von mir. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Vor allem aber erzählt euren Freunden vom Podcast und empfehlt uns bitte gerne weiter. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.